Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, den man seit kurzem auch auf Spotify bewerten kann.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Und den Podcast, jetzt musst du deinen Gag noch einbringen.
Und dem Podcast, der sich für Völkerverständigung einsetzt. Wir haben ja vor kurzem drüber geredet, ob wir uns jetzt in Zukunft auch darüber wagen, auf Englisch aufzunehmen. Und wir werden das definitiv machen. Es dauert noch ein bisschen, die Vorbereitungen laufen schon leicht an. Aber eine Vorstufen dazu werden wir heute einlegen, nämlich wir widmen uns der Völkerverständigung und werden eine Funkverbindung nach Bayern aufbauen.
Diese Überregionalität, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir von der kleinen Zeitung nicht unter die top steirischen Podcasts gewählt wurden. Das schmerzt ziemlich, aber die kleine Zeitung wird schon gewusst haben, dass wir nicht mehr als steirisch zählen, weil wir einfach so international unterwegs sind.
Weil wir multilingual unterwegs sind, genau. Wir möchten euch aber auch noch mal kurz daran erinnern, dass wir bis 13. Februar noch unser sozusagen Casting am Laufen haben, wo wir alle dazu aufrufen, die uns zuhören und die unseren Podcast mögen und die einmal mit uns plaudern wollen, dass sie sich per E-Mail bei uns melden unter sitzfleisch@christophstrasser.at und zwar alle, die schon mal Langstrecken-Radrennen absolviert haben, in der finnischen Zeit ins Ziel gekommen sind oder auch nicht ins Ziel gekommen sind, jedenfalls die aus dem Hobbybereich kommen und die ihre Erfahrungen mit allen unseren Hörern und Hörerinnen teilen wollen, weil wir nicht immer nur mit Menschen reden wollen, die das professionell machen und die Spitzenplatzierungen einfahren, sondern auch mit Leuten, die das wirklich neben Beruf und Familie ausüben und da wirklich so mit weniger Aufwand solche Herausforderungen annehmen. Und da freuen wir uns auf viele Zuschriften und wir melden uns dann retour und werden dann einige schöne Episoden aufnehmen.
Man ist natürlich nicht ausgeschlossen, wenn man keinen Beruf und keine Familie hat. Es kann sich wirklich jeder bei uns melden. Ganz spannend für mich selbst wäre vielleicht auch jemand, der vielleicht überhaupt gar nicht vom Radfahren kommt oder nicht viel mit Radfahren zu tun hat und sich das so als einmaliges Ziel gesetzt hat und das einfach einmal durchgezogen hat. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und wir hoffen, dass da spannende Gespräche rauskommen.
Und bevor wir jetzt unseren Sprachkurs im bayerischen Dialekt starten, möchte ich die Gelegenheit auch nochmal kurz nutzen und nochmal durchsagen, dass man unseren Podcast jetzt auch bewerten kann in der neuesten App. Also ich bin ja einer, der am Handy nie was aktualisiert. Ich habe extra müssen irgendwie neu herunterladen, neu starten, aber irgendwann ist es dann gegangen. Man kann jetzt auf Spotify Podcasts bewerten und wir würden uns natürlich über jeden einzelnen Stern sehr freuen. Bevorzugt über 5 Sterne, aber natürlich darf jeder da seine Meinung kundtun. Jedenfalls freuen wir uns über Bewertungen. Das wäre uns eine große Freude und große Ehre.
Jetzt geht's endlich. Das war eins der allerhäufigsten Feedbacks, die ich bekommen habe für die erste Staffel. Man kann euch auf Spotify nicht bewerten. Und das dürfte auch die Plattform sein, auf die die meisten hören. Die Leute, die über Apple Podcasts hören, die haben das schon länger machen können oder schon immer. Jetzt geht's auch auf Spotify. In Staffel 1 wolltet ihr das machen und es ging nicht. Also holt das jetzt nach und bewertet uns.
Flo, während wir jetzt da auf unserer Couch sitzen, weil das Studio gerade in Renovierung ist, fällt mir auf, du bist heute wieder so gut angezogen. Was ist da los?
Ja, ich komme tatsächlich wieder von der Arbeit. Dienstag ist mein langer Tag bis 16:30 quasi. Also falls ich da in der letzten Werbeeinschaltung den Eindruck erweckt hätte, ich wäre so ein Rise and Grind Influencer und würde nur 4 Stunden am Tag schlafen und mein ganzes Leben wäre so super flashy. Das ist es natürlich nicht. Ich arbeite die meiste Zeit einfach ganz normal 9-to-5 und tue ein bisschen trainieren nebenbei. Da ist einfach alles zusammengekommen. Das war ein schlecht geplanter Tag. Aber auch ein normaler Alltag kann anstrengend sein oder ist anstrengend. Vor allem, wenn man Montag den Blue Monday gehabt, den depressivsten Tag des Jahres, angeblich, weil da ist schon am längsten finster und die Aussicht, dass es jemals wieder hell wird, bis der Winter vorbei ist, ist sehr weit weg. Deswegen der Blue Monday. Und gerade an solchen Tagen, in solchen Wochen, wo man im Finsteren die Wohnung verlässt und im Finsteren von der Arbeit wieder heimkommt, braucht man extra Energie. Und diese Energie hole ich mir mit AG1, dem grünen Smoothie von Athletic Greens. Der gibt mir die extra Energie, wenn ich mir schwer tue, aus dem Bett zu kommen, einen neuen harten Tag im Büro.
Was macht den grünen Smoothie aus? Was ist das Besondere dran?
Da sind 75 Mikronährstoffe, Mineralien und Vitamine drinnen. Er gibt extra Energie, er verbessert die Regeneration und fördert die Verdauung. Wenn auch du Schwierigkeiten hast, in der Früh in die Gänge zu kommen und dir denkst, auch ich möchte täglich mein AG1 von Athletic Greens trinken, dann geh jetzt auf www.athleticgreens.com/sitzfleisch, schließ ein Abo ab und dann bekommst du 5 praktische Travel Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Nachdem Völkerverständigung in Zeiten von Covid etwas erschwert ist, wird der Straps jetzt versuchen, die Internetverbindung zu unserem heutigen Gast, dem Rainer Steinberger, herzustellen. Die Verbindung steht, vielleicht möchtest du aber einleitende Worte sagen.
Ja, wir schalten jetzt in den Bayerischen Wald nach Bösing, in den Landkreis Cham, zum Rainer Steinberger. Und ja, sagen wir mal Hallo und danke, dass du die Zeit nimmst.
Ja, Servus. Ich sage auch Danke. Ist sehr interessant, habe ich ihn so auf diese Art und Weise nicht gemacht. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja, wir haben vorher schon gesagt, heute wird es sehr interessant, weil wir ein bisschen über Fremdsprachen heute ja reden werden, oder zumindest wir werden uns alle gemeinsam bemühen, dass wir uns gegenseitig verstehen und dass uns auch alle anderen verstehen.
Ja, das ist so mein Problem. Ich bin, ich sag mal, sprachlich genauso wie so in meinem Leben bin, mit sehr viel Feuer unterwegs. Und wenn das Feuer durchschlägt, dann wäre ich auf einmal grob bayerisch und dann versteht mich keiner mehr.
Vielleicht möchtest du ganz kurz dich vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen, also über deine sportlichen Ziele, deine sportlichen Ergebnisse werden wir noch reden, aber vielleicht einfach ein paar Worte über dich selbst. Wie würdest du dich selbst der Podcast-Welt vorstellen?
Ich bin... ich sag mal, ich bin Suchender. Also ich suche meine Sportart schon mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben betreibe ich schon Sport. Seit dem 12. Lebensjahr habe ich sehr ernsthaft Karate-Sport betrieben, dann Boxsport betrieben. Dann bin ich zum Ausdauersport gewechselt, da war ich so 25 Jahre alt. Hab das dann eine Zeit lang gemacht und bei meinem Bandscheibenvorfall 2011, da war ich dann so richtig am Boden und habe mir gesagt, ich wollte doch noch so viel machen, ich wollte doch noch Ultracycling, also ein bisschen zumindest machen, und war ziemlich am Boden zerstört und durfte aber und kann wieder meine Leidenschaft nachgehen. Hab meine Leidenschaft auch zur Beruf, also Beruf kommt ja von Berufung, also meine Berufung ist jetzt auch Gott sei Dank, oder schönerweise auch mein Beruf geworden. Und ja, ich darf, so wie es Gott will, weiterhin meinen Sport, meine Leidenschaft betreiben. Das ist jetzt ein Ultracycling geworden. Also suchender Sportler hat seinen Sport auch gefunden.
kann man sagen, du machst das jetzt beruflich im Sinne von wirklich professionell Radfahren, dass da für dich auch Einkommen gibt und mit Sponsoren, was für dich übrig bleibt, oder weil du ihr Personal Trainer und Coach bist, oder? Dass du dadurch quasi mit dem Sport deinen Lebensunterhalt bestreitest.
Also, wenn mir einer fragt, was ich beruflich mache, dann sage ich, ich bin freischaffender Künstler. Also ich versuche mein Leben relativ bunt, auch mein Einkommen bunt aufzustellen. Ich mache zu einem mache ich Reha-Sport, also ich biete sportliche Leistungen an und darf das über Krankenkassen abrechnen, sobald wir also ein Patient von Arzt eine Verordnung bekommt, darf ich mit dem dann für sein Problem Sport betreiben, mit ihm Sport betreiben. Das ist natürlich schon super, aber mit Corona ist das alles ein wenig gekippt, ist ein wenig schwieriger geworden. Und habe mein anderes Standbein, ist dann auch Coaching. Und das dritte Standbein ist Radlfahren. Es bleibt ein wenig was über, aber kein Schuhmacher oder kein Einkommen wie ein Fußballspar. Und ich glaube, Christoph, du weißt, von was ich rede. Also es ist immer noch schwer.
Ja, definitiv. Also da sitzt man wahrscheinlich in einem sehr ähnlichen Boot wie zwar.
Ja gut, ich habe das Glück, dass ich es wirklich ein wenig bunter aufgestellt habe. Und ursprünglich wollte ich meinen Reha-Sport machen, wenn ich dann vom Sport mich verabschiede, vom Leistungssport. Irgendwann wird uns der Leistungsgedanke dann nicht mehr so möglich sein, da man sagt, okay, man kann es weiterhin so betreiben auf diesem Niveau. Aber das hat sich dann irgendwie verselbstständigt und jetzt habe ich halt da noch ein weiteres Standbein. Das ist auch super und ich kann mir meinen Tag ziemlich frei einteilen.
Aber ich denke, es hat niemand mit dem Sport angefangen, um dem Traum nachzueifern, irgendwann viel Geld damit zu verdienen, oder? Es ist schön, wenn man vom Sport leben kann.
Also geliebäugelt habe ich immer davon. Oder geliebäugelt, ich wollte einerseits mit dem Sport, das war so mein erster Gedanke, wollte ich die Welt sehen. Also ich wollte einfach rumkommen in der Welt. Und das habe ich auch mit Triathlon gemacht. Ich muss sagen, ehrlich, also wegen dem Sport, dass ich was sehe, möchte ich nicht mehr rumkommen. Das bin ich satt. Ich liebe meinen Landkreis, ich liebe den Bayerischen Wald, aber ich kann weiterhin doch mit dem Sport vielleicht jetzt dann auch dieses Jahr Amerika sehen, obwohl ich schon mit dem Triathlon in Amerika war. Man hat es immer geliebäugelt oder man hat immer damit gehofft, dass man sagt, okay, man kann einmal davon leben, aber die Realität ist wirklich sehr hart. Und dann war halt der Sprung irgendwann einmal vor so 8 Jahren mehr zum Sport, mehr zum Reha-Sport. Und da war dann das Fenster auch offen, dass ich sponsormäßig auch noch mehr Unterstützung bekomme. Und so ist dann natürlich auch wirklich ein Traum entstanden. Mein Leben ist einerseits immer so geprägt gewesen, mach Pläne, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, mach Pläne. Und ich habe sehr große, viele Pläne gehabt und er hat oft gelacht und irgendwie bin ich jetzt hier gestrandet und wer weiß, wie lange es so geht.
Du hast jetzt schon einiges angesprochen, was wir auf unserer Liste haben. Also einerseits als Suchender und wir möchten jetzt nicht deine Box- und Karate-Karriere besprechen, sondern begonnen im Ausdauersport hast du im Triathlon und du hast das schon kurz angerissen, du warst 2004, 2005 beim Ironman auf Hawaii. War das so dein Einstieg, also nicht der Ironman auf Hawaii, sondern der Triathlon und der Ironman, war das so dein Einstieg in den Ausdauersport?
Das hat alles jetzt ganz komisch begonnen, die ganze Geschichte. Man hat Hawaii gesehen, den Triathlon in Hawaii und das schaut sehr relaxed aus. Wenn die Athleten so lang unterwegs sind, dann sagen, Mensch, das ist doch ein richtig schöner Sport, die können so unterm Laufen sogar noch sprechen. Und ich kenne halt den Boxsport, der ist dann wirklich 3 Minuten schlagen und 3 Minuten Schläge einstecken. Das ist ziemlich hart. Und halt, das ist ein leichterer Sport. Pfiffkas, jeder Sport ist hart, wenn es um irgendwas geht. Auch Bodenturnen oder andere Sportarten. Und ich war 25 Jahre alt, habe ich dann Triathlon zum Austauschsport gewechselt und war dann sehr überrascht, dass das so hart ist. Aber mir hat es Spaß gemacht und ich habe gemerkt, umso länger, umso besser. Und so bin ich dann 3 Jahre später dann in Hawaii gestartet und habe das relativ schnell ganz oben oder durfte ganz früh große Wettbewerbe mitbestreiten. Und umso länger, umso besser. Und das ist natürlich klar, dass dann Ultracycling schon auch so die Richtung ist dann. Ne?
Das Besondere am Ironman ist wahrscheinlich einer der wenigen Sportarten neben dem Ultracycling, wo man wirklich als ambitionierter Hobbyathlet wirklich mit den Weltbesten im gleichen Event, die gleiche Strecke, das gleiche Rennen bestreitet. Das ist schon was Besonderes, das gibt's nicht so oft. Aber du warst schon, warst du ambitionierter Age-Grouper oder wie warst du unterwegs?
Also Anfang war ich Amateur und habe dann den ersten Start in Hawaii ziemlich weit vorne bin ich rausgekommen. Also ich war dann 82. Und das hat dann auch gut eingeschlagen, dieses Ergebnis für den ersten Start in Hawaii. Aber das ist nicht ganz richtig. Das hat man dann immer gewurmt und es ist mittlerweile immer noch, wird der Spalt noch größer, weil die starten zwar alle an den gleichen Tag in Hawaii, aber zeitlich so versetzt mit anderen Bedingungen, dass es einerseits drei Wertungen sein müssten. Einmal die Profis, Männer, dann die Profis, Damen und dann die Age-Groupler, weil die zeitlich versetzt starten und der Wind am Tagesverlauf immer stärker wird und so auch an das Ergebnis rauskommt. Also wenn du als Age-Groupler vorne mitmischen möchtest, musst du schon wesentlich schneller, stärker, härter Rad fahren. Aber so ist es halt einfach, das ist eine Regel und das hat man aber ein bisschen gewurmt immer und auch die Verpflegung ist mittlerweile etwas größer bei den Profis, was ich nicht verstehe, weil der Amateur ja genauso die gleiche Distanzen zu bewältigen hat. Aber im Grunde ist es wirklich so, auch bei den kleineren Triathlon, ich durfte meinen allerersten Langdistanzstart bei den 50 besten Athleten teilnehmen in Rodum. Und da war ich so baff, wie ich zu dieser Ehre komme. Aber da war davor eine Mitteldistanz, also die gleiche wie eine Langdistanz, plus die Hälfte Distanzen. Das waren dann 2 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Und da war ich relativ gut. Und so durfte ich dann schon bei den besten 50 teilnehmen. Also zwar extra separater Bereich, wo man einchecken dürfte. Und das ist natürlich schon eine Ehre. Also wenn man so als, keine Ahnung, wirklich die unterste Liga nicht mal weiß, ob man ins Ziel kommt und dann darf man bei den besten 50 teilnehmen. Das ist natürlich schon ein Wow und das ist natürlich schon, man geht mit den Profis wirklich auf, ja, man sieht die, man kann mit ihnen sprechen. Das ist nett. Das ist wirklich angenehm. Und ist eine eigene Familie. Also jeder Sportart hat so einen eigenen Charakter. Der Boxer hat einen eigenen Charakter, der Triathlet und auch der Ultracycler. Und das ist ganz schön. Also das ist meine größte Erfahrung in meinem Leben, dass jeder Sport auch den Charakter formt.
Und dass man wahrscheinlich in jedem Sport besondere Menschen kennenlernt.
Das ist das überhaupt das Beste am Sport. Man lernt Leute kennen, die man so im normalen Leben ja gar nicht sprechen würde, beziehungsweise der fährt da hier mit einem fetten Auto vor, würdest du nie ansprechen, aber im Sport sind alle gleich. Das ist wie wenn man beim Bergsteigen in Österreich ist, sobald wie man über 2000 Meter Höhe kommt, sind alle du. Und das habe ich auch im Reha-Sport so eingeführt, beim Sport ist man du. Und das ist einfach schön beim Sporteln.
Und auf der Alm gibt es keine Sünd. Keine Sünde.
Ja, da kenne ich mich nicht aus. Ich bin verheiratet.
Ja, vielleicht ganz, ganz kurz noch ein kleiner Sidestep. Der Straps und ich, wir haben auch unsere Erfahrungen mit Triathleten gemacht. Und zwar, der Straps ist einmal bei den Tagen der Wahrheit gegen einen Faris Al-Sultan ein Zeitfahrrennen gefahren. Und ich war da am Straßenrand als damals noch Fan. Das war vor dem Glocknerman, da haben wir uns noch nicht gekannt, richtig.
Bist du jetzt kein Fan mehr von mir?
Nur mit der Nähe, dann da verschwindet so die Ehrfurcht ein bisschen.
Ja, stimmt. Rainer, ich habe jetzt ganz kurz, wenn man auf deiner Homepage sich so deinen Lebenslauf und die Erfolge anschaut, die Liste ist ja wahnsinnig lang. Und was auffällig ist, man sieht bei dir sehr viel bunt gemischte nach wie vor, also bis bis vor kurzem hast du nur Läufe und Triathlons immer wieder eingebaut in dein Jahr und die Höhepunkte sind dann irgendwie vom Triathlon gewechselt zum Langstreckenradsport. Ich habe da noch 2010 und 11 habe ich den Ironman Südafrika gesehen, so als Highlight. Und dann hast du 2012 erstmals 24 Stunden im Rennen in Kelheim teilgenommen. Und das kenne ich ja auch, das ist wirklich so ein Spektakel, ein wahnsinnig schönes Rennen bei dir, nicht weit entfernt. Und ab 2013 hast du dann regelmäßig Race Across the Alps und 24 Stunden Nürburgring. Und ich glaube 2016, kann man sagen, war so dein Durchbruch. Da hast du 24 Stunden Rennen bei uns in Hitzendorf, die Schinderei gewonnen und den Glocknermann gewonnen und den Nürburgring, die 24 Stunden gewonnen. Ja, was hat dann so wirklich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, du bist vom Suchenden, bist du dann irgendwie doch sesshaft worden beim Ultraradsport und hast du irgendwie die Begeisterung anscheinend doch entdeckt? Was hat denn da dann so den Ausschlag gegeben?
Ja, also muss mal erwähnen, ich bin einerseits zum Triathlon gewechselt wegen Radfahren. Also bei uns kann man am leichtesten einen Radwettbewerb bestreiten als Triathlet. Laufen konnte ich sowieso vom Boxsport. Radfahren, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und das bisschen Schwimmen, habe ich gesagt, das lernst. Ja, das mit dem bisschen Schwimmen schnell lernen, das war das nicht so einfach. Erst wie ich dann diesen Leistungsgedanken weggelegt habe, konnte ich auch dann schnell schwimmen. Das ist, ab und zu ist das wirklich lustig zu beobachten. Wenn man unbedingt was möchte, bekommt man es nicht. So war das Radfahren immer schon mein Steppenpferd. Also das Steppenpferd, das habe ich schon immer, das war glaube ich ein Sprachverletzer, gell? Steppenpferd sagt man nicht, Steckenpferd sagt man. Das stellen wir gleich raus. Also das Radfahren war schon immer meine große Leidenschaft und da konnte ich immer schon mich durchsetzen. Und der Bandscheibenvorfall war einerseits so diese große Watschen und ich hatte mir ab 2006 habe ich sehr schwer getan mit Triathlon. Wenn man unbedingt was will und ich bin sehr stur und sehr eifrig und ich kann mir auch wirklich alles auf alles verzichten, aber wenn man eins zu sehr erzwingt, dann geht es in die Hose. Und das habe ich erst so ab dem Bandscheibenvorfall gemerkt, dass das nix. Bei uns in Bayern sagt man, mit Gewalt hebt man bloß ein Gorsintume. Also mit viel Kraft hebt man eine Ziege weg, aber mehr auch nicht. Und so habe ich dann entschlossen, 2012, wenn der Bandscheibenvorfall, weil jetzt haben wir gesagt, hat, also Leistungssport kannst du vergessen. Und jetzt mittlerweile nach 10 Jahren mache ich es immer noch, habe ich gesagt gehabt, okay, schauen wir mal, ob die recht haben. Ich möchte auf jeden Fall ein Ultraradrennen mal bestreiten. Und bei uns, wie du schon gesagt hast, in Kelheim gibt es ja wirklich ein sehr formuläres, schönes, wunderbar organisiertes Radrennen. Und so, das mache ich mit. Und dann ist es noch nicht so, hat es noch nicht funktioniert, weil mir die Bandscheibe noch Probleme hatte. Aber ich durfte dann hier einen vierten Platz machen, ja. Und habe gesagt, okay, das funktioniert. Das probierst du ein wenig ernsthafter. Und dann habe ich im Rad da den zweiten Platz gemacht, 2013. Sag ich, Mensch, das ist wirklich mein Ding. Aber länger wie 24 Stunden fast nicht. Und so war das so meine erste Geschichte, dass ich gesagt habe, okay, länger wie 24 Stunden. Glocknermann war dann schon 40 Stunden, also an die 40 Stunden. Aber länger fährst nicht, weil ich möchte ja duschen, ich bin ja nicht so wie der Christoph, dass ich sage, ich setze mich da ewig aufs Rad. Aber ja, mit dem Essen kommt der Hunger, das ist ein russisches Sprichwort und genauso ist beim Radfahren. Ne? Und so hat sich das immer mehr durchgesetzt und ich laufe noch viel, also ich bin auch heute beim Laufen und beim Skiskaten. Ich liebe den Sport in allen seinen Varianten, aber Radfahren ist schon so meine große Liebe.
Jetzt habe ich was für dich vorbereitet. Ich schätze mal, ich hoffe, das ist eine Überraschung für dich. Und zwar, wir haben ja mit dem Lukas Kienreich Episode aufgenommen, da hat er vom Race Across the Alps erzählt. Und da hat er ein bisschen was von dir erzählt in einer Aussage. Und das haben wir so lustig gefunden. Und zwar ist es so ein bisschen so die Frage, nachdem du ja vom Triathlonsport kommst und im Ultracycling ja immer öfters das Zeitvorrat eingesetzt wird, aber vielleicht nicht unbedingt beim Race Across the Alps, das ist ja doch ein reines Bergrennen, haben wir diese Passage so lustig gefunden vom Lukas Kienreich und das spiele ich dir jetzt kurz vor.
Das muss bei meiner zweiten Teilnahme gewesen sein, da fahre ich den Mortirolo und da überholt mich am Aufleger auf der Abfahrt von Mortirolo der Rainer Steinberger mit einem Zeitvorradl und das hat sich voll ausgezahlt, weil ich habe dann bis zum Ofenpass gebraucht, bis ich ihn dann wieder eingeholt habe.
Aber ob er bergauf damit gefahren ist, weißt du nicht? Oder ob er oben gewechselt hat?
Nein, das weiß ich nicht. Also, ich gehe davon aus, dass es nicht gemacht hat, weil wer schon mal am Mortirolo gefahren ist, also der dann im Übrigen der Pass ist, der nach dem Afrika-Pass kommt, der glaube ich, ich baue mir immer 32er Kassetten hinten drauf und habe vorne ein 34er Kettenblattl und fahre mit der Übersetzung dann auch noch oft im Wiegetritt.
Ja, man probiert mit allen Mitteln mithalten zu können. Und ich bin voll in den Bergen auch mit dem Triathlonrad unterwegs. Also bei uns da, der Anführungsstrichen Bergen, die sind ja bei uns kleine Hügel gegenüber, also solche Berge wie der Großglockner. Aber ich habe da das Cervelo, das läuft bergab brutal gut. Ist mir aufgefallen beim Großglockner runter, dachte ich mir immer, Mensch, die Autofahrer können alle nicht bremsen, da stinkt ja jedes Auto nach Gummi, ne? Und irgendwann habe ich vorne über meinen Lenker geschaut und merke, wie mein Gummi schmilzt. Also ich hatte da ziemlich viel Bremsleistung am vorderen Rad dann, weil ich das Laufrad schon wollte, aber einen sehr weichen Gummi gekauft. Also das ist mir auch passiert schon, dass praktisch auch bergab der Gummi dann geschmolzen ist vom Aero-Rad. Aber ja, ich bin Triathlet und es war auch schon mein erster Gedanke, ich möchte jetzt einmal den anderen Ultracycler zeigen, dass auch ein Triathlet Rad fahren kann. Das war so mein erster Einstieg damals beim im Radtour. Und mein ehemaliger Triathlon-Trainer hat immer gesagt, die Triathleten sind die besten Zeitfahrer. Und Christoph, seien wir mal ehrlich, das Ultracycling ist ja nur ein Zeitrennen. Also, außer das Rad hat auch mal Windschatten fahren, aber im normalen, wie jetzt im RAA, im RA, sagt der Österreicher, ne? ist ja das nur Zeitrennen.
Ja, das stimmt absolut. Also ich glaube, Triathleten kennen das sehr, sehr gut, ihr eigenes Tempo konstant zu halten und wirklich, du musst nicht attackieren, du musst nicht sprinten, du musst keine Löcher zufahren, du musst einfach gleichmäßig an deinem Limit über die gewisse Zeit dahin fahren. Und wenn du das in dir drinnen hast und das jahrelang trainiert hast, ist das halt eine riesengroße Stärke.
Vor allem auch, was Triathleten können, was Leute, die von Elite, Amateurrennen kommen, eher nicht so kennen, ist wirklich 180 Kilometer am Zeitfahrer in der Zeitfahrposition, weil das ist eher nicht so die beliebte Disziplin bei den Straßenradfahrern.
Wir haben zum Beispiel mit Robert Müller jetzt schon öfters gesprochen und er ist halt das klassische Beispiel, er kommt aus dem Radrennsport, er ist irrsinnig spritzig und hat viele Stärken von Radrennen her, aber er ist halt als Zeitfahrer absolut ungeübt. Und da bist du natürlich, wenn du von der Triathlon-Langstrecken kommst, schon mal einen Teil voraus und auch wenn du mit dem Material vertraut bist. Und das hat sich eigentlich jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre fast wirklich durchgehend etabliert, dass auch im Langstreckensport überall Zeitfahrräder zum Einsatz kommen.
Ja, ist ja Wahnsinn, wenn man sieht, jetzt auch mit den Scheibenbremsen. Ich bin einer, der sagt, brauche nicht das neueste Fahrrad und so. Aber es macht sich immer wieder, die Technik setzt sich durch, es wird immer wieder was Neues erfunden, die Steckachsen und also wirklich, man sagen, die Radtechnik wird immer noch besser ausgefeilt und Wahnsinn, wenn ich dann welche andere Teilnehmer, auch jetzt in Italien oder so, ohne Zeitmaschine fahren sehe, ne? das kannst du schon machen. Du kommst auch ans Ziel und es ist vielleicht sogar angenehmer, als das die bucklige Arbeit auf der Zeitmaschine. Aber ob das dann Ziel oder das Schnellste ist, man sicherlich nicht.
Nein, man verliert halt sehr viel Energie, die einfach verpufft. Und ja, komfortabel ans Ziel kommen ist das eine. Und schnell ans Ziel kommen geht mit dem gleichen Kraftaufwand oder einfach definitiv viel, viel schneller mit dem Zeitvorrat. Das ist, glaube ich, mittlerweile unbestritten und hinlänglich bekannt.
Wenn ich das sehe, bei einem klassischen Rad brauche ich im Schnitt so um die 30, 40 Watt mehr bei so einem 40er Durchschnitt wie bei auf der Zeitmaschine. Ich kann auf der Zeitmaschine auch nicht so brutal hart treten, weil man einfach da ein wenig ergonomischer unterwegs ist, aber unterm Strich ist man schneller und man hat Kraft gespart und Energie oder auch weniger Kalorien verbrannt. Und das ist dann beim Ultrarennen ja der Schlüssel zum Erfolg.
Du hast jetzt vorher das so gesagt, also 2016 beim Glocknermann, da hat es dich dann endgültig gepackt, das Fieber fürs Ultraradfahren. Hast du da schon irgendwie dich umgeschaut nach längeren, größeren Zielen oder war irgendwie das Race Across America schon damals oder vielleicht sogar schon davor irgendwo im Hinterkopf? Weil irgendwo, sobald man anfängt mit dem Ultracycling, irgendwann stoßt man auf das Race Across America und irgendwann fängt es an zum Herumspuken. Wie war das bei dir?
Spätestens dann, wenn man sich das erste Mal qualifiziert. Mittlerweile hast du wahrscheinlich auch schon einen ganzen Stapel an Quali-Urkunden zu Hause, oder?
Ja, also die Wettkämpfe, die was mir sehr viel bedeuten, die habe ich sogar eingerahmt oder zumindest ausgedruckte Urkunde. Und ja, das sind jetzt doch einige geworden. Und ich habe jetzt einmal zusammengerechnet, wie viel Wettkämpfe, Ultraradrennen ich gewonnen habe. Ich war dann selber baff, es summiert sich. Aber ganz ehrlich, das Race Across America war für mich ein Wahnsinn und ist immer noch ein Wahnsinn. Und ich habe mir das nie zum Traum oder Ziel gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe Familie, ich kann nicht so viel Geld aufnehmen und kann die zu meinen Kindern sagen, das und das bekommst du nicht, weil ich war jetzt nach Amerika. Und es war für mich, wir haben ein kleines Häusle gebaut und bin froh, wenn ich meine Leidenschaft, meinen Sport so machen kann, dass die Familie dahinter steht. Und wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das sicherlich alles in die Brüche gegangen. Aber erst nach Österreich 2019 habe ich dann die Möglichkeiten bekommen, auch nicht suchen. Wie gesagt, der Schicksal drückt dich immer wieder in eine Richtung. Und mir wurde ermöglicht, oder ich hätte dann 2020 meinen ersten Start in Amerika machen können. Und dann kommt Corona. Dann war es wieder nichts. Aber ich habe auch, ich plane generell meine Wettkämpfe immer am Jahresende. Sprich, ich weiß jetzt, was ich 2022 machen möchte. Und Ende 2022 weiß ich erst, was ich 2023 machen möchte. Mein Bandscheibenvorfall war damals so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich bin wirklich froh um jedes Jahr, dass ich meinen Sport machen darf, werde aber nicht so weit vorausblicken. Also man hat dann schon, man liebäugelt oder man denkt, wäre vielleicht was, das Amerika wäre schon, aber geht nicht, vergiss es, nicht zu realisieren, dieser Traum, zu viel Betreuer und Umkosten, kannst vergessen. Und so, aber jetzt könnte es vielleicht doch was werden. Schauen wir mal.
Bevor wir über das Race Across America reden, du hast das jetzt so in einem Nebensatz so abgetan fast, nämlich das Rennen in Österreich 2019.
Oh, das ist heiß, das Rennen.
Über das Race Around Austria müssen wir schon ein bisschen mehr reden. Du bist viermal dabei gewesen und deine Statistik ist irgendwie schon bemerkenswert. Du bist beim ersten Mal ausgeschieden, beim zweiten Mal gewonnen, beim dritten Mal ausgeschieden und beim vierten Mal gewonnen. Und zwar in den Jahren 2018, 19, 20 und 21. Und ich habe irgendwann, wie der Flo und ich in einer anderen Episode über das Racer und Austria geplaudert haben. Da ist es gerade im Laufen gewesen und wir haben geredet, wer sind die Favoriten oder welcher Fahrer wird mit welcher Strategie ins Rennen gehen. Habe ich gesagt, dass der Rainer Steinberger ein Alles-oder-Nichts-Fahrer ist. Entweder gibt er Vollgas und es geht auf oder, so wie es zweimal passiert ist, bist nicht angekommen. Das mag vielleicht gar nicht richtig gewesen sein, das war nur meine Beobachtung, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, aber wie siehst du das und vor allem, wie ist es jetzt beim letzten Rennen gelaufen, wo du mit einer Wahnsinnszeit von 3 Tagen und 15 Stunden gewonnen hast?
Ja, du bist es ja noch schneller gefahren.
Ja, aber ich denke, du warst dann der Zweitschnellste. Also du hast, ich habe voriges Jahr mit 3 Tagen, 11 Stunden oder so die schnellste Zeit aufgestellt und bis dahin war es 3 Tage, 15 Stunden, 45 und meinen alten Streckenrekord hättest du jetzt auch unterboten.
Ja, ich habe schon das Motto, oder mein Leben ist also gestrickt, ich habe relativ wenig doppelten Boden. Also ich sage Versicherung, ja, Haftpflichtversicherung braucht man, aber man braucht jetzt keine Versicherung für die Kaffeemaschine. Genauso versuche ich das ja meine Kinder klar zu machen, also ein bisschen Gottvertrauen und mach mal. Und mein Motto heißt der Fisch oder Fleisch. Also man muss sich entscheiden, was man möchte. Das möchte ich aber nicht im Rennen unbedingt so mitnehmen, weil 2018 bin ich an den Start gegangen. Ich bin ja noch nie über mehrere Tage gefahren. Und bis dato musste ich nicht schlafen. Wir wussten nicht, wie Schlafentzug sich bei mir bemerkbar macht. Ich habe gesagt, okay, dann bin ich irgendwann müde und werde mal kurz schlafen gehen. Ja, wie lange? Keine Ahnung, machen wir mal. Und dann bin ich 2018 das erste Mal los und habe nach 82 Stunden gemerkt, nach 72 Stunden habe ich gemerkt, ich bin irgendwie jetzt gaga. Also ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Ich bin am Berg oben rauf und auf einmal macht es ein Schnapperer und ich wusste nicht, wo sind meine Kinder, wo ist meine Familie, was mache ich jetzt da überhaupt? Ja, Radfahren, das mache ich gern. Aber wie komme ich jetzt auf den Berg da rauf? Ja, dann macht es auf einmal wieder Klick. Radrennen. Ja, dann macht es wieder Klick. Dann fahre ich jetzt runter, wenn ich falsch bin. Darf ich mich da entfernen von dem Pacecar? Ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Und ich habe da mal eine Szene von dir gesehen, wie du in Amerika gefahren bist. Und die letzten, das war glaube ich 2000, hilf mir, 19 oder 18, wo du so ganz verwirrt in die Kamera geblickt hast.
Das ist normal.
Das ist Standard. Und dieser verlorene Blick, genau das war mein Zustand. Ich habe nicht mehr gewusst, was Sache ist. Und dann habe ich zu meiner Crew gesagt, unten am Berg dann, ich glaube, ich werde jetzt verrückt. Ich brauche einen Schlaf. Ja, wie in 2 Stunden wäre dann das Wohnmobil da oder so. So, nee, einfach hier in den Rasen legen und schlafen. Und dann war ich nach 15 Minuten wieder fit und konnte auch wieder fahren. Und nach 7 Stunden, also insgesamt nach 82 Stunden, 15 Minuten Schlaf, bin ich so verrückt gewesen, dass ich wirklich nicht mehr wusste, was Sache ist. Ich habe mir dann am Straßenrand viel Zeit genommen, haben die Socken gewechselt. Ich wollte einfach Überblick. Ich wollte wissen, wo ich bin und was ist dieses verrückte RAA. Ich habe mehrfach mein Garmin ausgeschaltet und habe mehrfach diese Streckenabschnitt, also diesen GPS-Daten hochgeladen. Und das RAA, das gibt's anscheinend wirklich. Das war mein Computer oben. Aber das gibt's nicht. Und dann kommt wieder so ein Offizieller vorbei mit dem RAA-Aufkleber. Denn wollte mich alle verarschen, um was geht's hier? Und dann bin ich am Straßenrand, habe ich dann kurz angehalten und dann kommt der Betreuer und sagt zu mir, du, darf ich mich zu dir neben dir setzen? Dann sage ich, ja, denke ich mir, den kenne ich, so in der realen Welt, der war mir immer sehr gut gesonnen, also ich glaube, das macht mir jetzt nichts, wenn sie dann nämlich da der Platz nimmt. Und die wussten alle nichts, um was los ist mit mir. Und irgendwann hat dann ein Betreuer gesagt, ja, dann hören wir jetzt auf. denke ich mir, wenn das so leicht ist, dass ich aus meiner Traumwelt rauskomme, das ist meine Parallelwelt. Ich habe nicht mehr gewusst, um was es geht. Ich wusste, dass ich Rad fahre, aber warum ich Rad fahre und wo meine Familie ist und warum ich jetzt in Österreich bin und was das alles soll hier, da war schon Wahnsinn, da fahre ich nur tagelang angeblich GPS-Daten nach. Wer ist denn so blöd? Also ich konnte das alles nicht mehr zusammenreimen. Und dann bin ich am nächsten Tag bei McDonald's am Parkplatz wach geworden und wusste, okay, jetzt ist was total schief gelaufen. Und dann zurück in der Realität war das dann natürlich sehr ein Watschen, ein richtiger Watschen. Und zu Hause angekommen, war mir klar, ich muss das nochmal fahren. Das kann ich so nicht stehen lassen.
Jetzt eine kurze Frage, das heißt, du hast die Entscheidung, aus dem RA auszusteigen, gar nicht so richtig aktiv mitbekommen. Das ist erst bewusst worden, dass du jetzt draußen bist, als du dann quasi wieder ausgeschlafen warst und so. Weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das 2018, da bin ich selbst nicht gefahren, zumindest nur die Challenge auf der kurzen Strecke. Und ich habe natürlich das lange Rennen mitverfolgt und ich kann mich erinnern, ich glaube, du warst in Führung. Oder du warst extrem gut unterwegs und dann ist eben das passiert, dass du noch im letzten Viertel des Rennens völlig unerwartet halt ausgeschieden bist. Und das war damals irgendwie schwer zu verstehen. Ich habe nicht wirklich nachvollziehen können, was da passiert ist auf der Webseite oder am Live-Ticker. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn du das erzählst, ist das natürlich ein Wahnsinn, wie sich das abgespielt hat. Und das war wahrscheinlich wirklich deswegen, weil du das zum ersten Mal erlebt hast, wie sich so der Schlafentzug anfühlt und auch die Crew vielleicht nicht wirklich gut umgehen hat können damit.
Im Nachhinein war das vollkommen richtig. Im Nachhinein war die Entscheidung falsch, so muss ich sagen. Aber die Sicherheit, oder ich habe immer gesagt, halt, wichtig ist, bringt es mich wieder gesund nach Hause oder ganz. Ne? Und das haben meine Betreuer auch gemacht. Ich bin wieder gesund nach Hause gekommen. Besser wäre es gewesen, dass ich mich ganz einfach mal für eine Stunde oder für 15 Minuten nochmal schlafen lassen. Das wäre die Lösung gewesen, das wäre das Optimum gewesen. Aber das war das erste Mal, hätte Fahrradkette. Ich bin ausgeschieden, weil ich das einfach einfach blauäugig gefahren bin. Und danach habe ich nämlich erst einmal mit Schlafentzug mich richtig befasst. Und das Phänomen ist halt, ich fahre wirklich ohne Anzeichen von Müdigkeit. Und dann verschwinde ich in meiner Parallelwelt und die bekommen das erst so spät mit. Da geht der Kopf nicht runter. Das ist auch dann teilweise auch 2020 dann passiert, wie ich dann runtergefahren bin. Die haben gemeint gehabt, um Gottes Willen, der fährt jetzt da voll übermüdet über den Berg runter. Ich bin da so mit meinem Rad zusammengewachsen oder eins, dass da nichts passiert. Aber ich könnte im Zirkus auftreten. Aber du weißt, wenn du das Ziel verlierst, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, dann weißt du auch nicht mehr, was dein Ziel ist. Und wenn du dein Ziel nicht mehr hast, dann kannst du zwar vielleicht dich noch ins Ziel retten, aber ob du es dann wirklich erfolgreich beenden kannst, das ist dann die Frage, ne? Und es war einfach eine Entscheidung, die damals gemacht worden ist und ich wusste das ehrlich erst am nächsten Tag, wie ich dann wach geworden bin beim McDonald's, dem shit, und ich habe mir da gar nicht vom Wohnmobil raustraut. Und dann erst, wie ich dann rausgeschaut habe, dann habe ich gesagt, jetzt komm mal mit, jetzt nehmen wir mal einen Kaffee. Und ja, dann ist mir das wirklich so auch da noch nicht hundertprozentig klar gewesen, sondern dann hat sich das wirklich so, das ist jetzt kein Traum, das ist jetzt Realität, du bist jetzt ausgeschieden, du bist vom Wettkampf rausgegangen und ich hatte ja dann fast also über 2,5 Stunden Vorsprung gehabt. Ich hätte jede Zeit lange schlafen können. Und aber was cool war, der Patrick Grüner hat's gegangen und ich kann den Kerl brutal gut leiden und es war dann schon schön, dass der ins Ziel gekommen ist. Und ja, ich hatte dann 2019 die Möglichkeit.
Jedenfalls harte Schule, das so zu lernen und auch muss man sagen, mutige Strategie, einmal 72 Stunden ohne Schlaf loszustarten.
Ja, danach war es dann für mich viel Arbeit, das klar zu werden, was ist Schlafentzug? Schlafentzug ist die weiße Folter. Ich habe mir dann ein bisschen schlau gemacht, das ist die älteste Folter überhaupt, was da passiert. Du kannst wirklich einen zum Durchdrehen bringen. Ja, das war dann sehr interessant und ich weiß nur eins, ich kann nur bestätigen, was der Christoph immer sagt, lieber ein bisschen früher schlafen und sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und jeder muss also ein bisschen selber schauen, wie er seine Strafstrategie aufzieht und den Betreuern klar machen, was zu machen ist, wenn man selber die Entscheidung nicht mehr treffen kann. Und das haben wir alles bis da nicht gemacht und sind wir dann klüger geworden und 2020 war es dann so ähnlich, aber ja, das war dann der Stress. Also ich habe das, man kann Rennen durchboxen mit voller Wucht, wenn es so auf 40 Stunden geht, aber wenn es dann beim RAA, das ist ein wahnsinnig schönes Rennen, aber sehr lang und ich glaube, das Rennen geht erst ab Großglockner an. Oder Christoph, was sagst du?
Ja, bis zum Großglockner kann man es ziemlich gut planen und da gibt es wenig böse Überraschungen, vor allem wenn man es schon einmal gemacht hat und kennt. Aber dann das Theater im Kopf und die Müdigkeit und die wirklichen Probleme, die dann auftauchen, kommen in der zweiten Hälfte des Rennens. Und da ist es dann natürlich, 2020 war es in meiner Situation so, da war ich in Führung und du warst mit dem Robert Müller hinter mir. Ihr habt euch, glaube ich, um einen zweiten, dritten Platz gematcht. Und ich denke oder ich vermute oder ist jetzt die Frage an dich, ob das natürlich schon einen Unterschied macht, oder? Wenn du gerade auf eins bist, hast du natürlich eine andere Motivation und einen anderen Flow, wie wenn du weiter hinten bist. Oder hast du es geschafft, es schon auszublenden? Und waren dann einfach die anderen Gründe, die für dich der Stressfaktor waren, dass du zum Beispiel eigentlich Amerika fahren wolltest und dann kurzfristig erst zum RAA gekommen bist?
Also 2020 ist ein verrücktes Jahr gewesen. Also es ist schon mal mit dem begonnen oder mit dem blöden Geschichte, dass das Amerika nicht stattgefunden hat. Und dann war ganz schnelles Umplanen da und ich habe gesagt, okay, gibt's einerseits nur ein Rennen, das was interessant ist, das ist Österreich. Und dann haben wir da uns angemeldet und ich habe viel Arbeit, ganz viel Zeug abgegeben. Das war so der Plan, ich soll mich mehr aufs Radfahren konzentrieren und ich bin einer, ich habe gern die Zügel in der Hand. Ich möchte gern die Crew gestalten, ich möchte wissen, wer mit wem zusammengeht, ich möchte Abläufe, ich bin der typische Deutsche. Ich bin sehr strukturiert, ich habe einen Plan A, B, C und werde auch dann direkt im Wettkampf, das habe ich ein bisschen zurücknehmen müssen, also seit 2020 weiß ich es arbeitet gegen mich, wenn ich dann im Wettkampf versuche, hier noch irgendwas gerade zu biegen. Und wir hatten so viele Probleme im Rennen gehabt, dass ich beim Ausscheiden noch dachte, ich bin dann auf dem zweiten oder dritten Platz. Und ich war dann schon wieder so gaga, wie mir die Betreuer gesagt haben, nee, du bist jetzt beim vierten Platz oder so. Also ich komm, erzähl doch, was du wollt, ne? Es ist sowieso nicht alles, das kann gar nicht wahr sein. Uns ist der Reifendruck bei beiden Autorädern hinten rausgegangen. Also wir mussten mehrfach den Luftdruck kontrollieren und aufpumpen. Uns sind die Akkus auf einmal weg gewesen für die Nachtfahrt, für die Räder. Das Navigationssystem hat nicht mehr funktioniert. Dann mussten wir... kennst du vielleicht diesen Ultra-Cycling-Shop in Österreich, kennst du den?
Ja, ich habe da eine Geschichte gehört, dass da ein Funkgerät oder das Headset ausgetauscht worden ist.
Das Funkgerät hat nicht mehr funktioniert, hat man von Anfang an Schwierigkeiten. Dann haben wir vom Christophstraße über den Shop, haben wir dann den Funk Gerät gekauft und es wurde dann irgendwann irgendwo nach dem Großglockner geliefert. in irgendeiner Abfahrt mussten wir kurz stehen bleiben. Da hat der Taxifahrer uns dann das Päckchen übergeben. Und das war im Grunde dann 2021 habe ich sogar erwundert, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Also es war nur Stress und ich habe eins daraus gelernt, Stress ist im Ultracycling kontraproduktiv und das geht dann immer so nach dem dritten, vierten Tag bekommst du das alles zurück. Und ich meinte noch, ich muss es irgendwie das alles und ich bin dann sehr feurig unterwegs, werde dann sehr, sehr direkt und etwas zu direkt auch zu meinen Betreuern und das geht dann natürlich dann alles wieder zurück zu mir. Und so hat es war ein Wechselspiel und wir hatten einerseits mehr mit uns zu kämpfen wie mit irgendeiner Konkurrenz. Und irgendwann war dann wirklich das Fass so voll, dass ich gesagt habe, ey, das ist nicht mehr die Realität, also ihr könnt mich nicht vergackeiern, es reicht. Und das hat man immer einen Betreuer dann gesagt gehabt, also du hast nie gesagt gehabt, du möchtest beenden, du hast immer gesagt gehabt, es reicht. Es reicht. Und ich weiß nur, ich war nur müde, ich war nur ausgepowert, ich war nur müde, ich bin jedes Mal in das Pacecar reingefallen, konnte nur schlafen und wusste jetzt im Nachhinein dann, 2021, ich muss sehr viel an mir arbeiten, dass ich dieses Feuer in mir kontrollieren kann und wieder zurück zu den Betreuern, dass die wirklich strukturiert ihre Arbeit bringen können. Und dann gibt's keinen Stress nicht. Und 2020 hat's dann funktioniert. Fisch oder Fleisch?
Also jetzt bist du schon ein bisschen mit die Zahlen durcheinander gekommen. 2021 hat's dann funktioniert.
Entschuldigung, 2021, ja.
Du hast gesagt, wichtig war, den Stressfaktor zu reduzieren. Und ich habe mich da auf deiner Facebook-Seite ein bisschen umgeschaut und ich möchte da jetzt da etwas vorspielen. Du lachst schon, okay. Du weißt vielleicht schon, was kommt.
Nein, ich weiß nicht.
Ist es wieder eine Überraschung und zwar zur Erklärung für alle, die uns jetzt zuhören. Der Pierre Bischoff ist ja auch schon ein guter Freund von uns beiden und der hat in diesem Jahr den Thorsten Weber betreut. Das war ein deutscher Teilnehmer, der ist vor dir gestartet, war vor dir schon auf der Strecke und du hast ihn dann am Großglockner eingeholt und der Pierre aus dem Thorsten Weber, sein Team, ist dann auf der Straße gejoggt, hat das Handy in die Hand genommen und hat diese Szene einfach aufgenommen. Und das ist so großartig, ich habe das jetzt vorbereitet zum Abspielen.
Lieber Rainer, gleich kommst du von hinten und ich bin ja hier fleißig den Thorsten am Betreuen und ich war jetzt so frei, ich habe mir das Handy eines deiner Betreuer geschnappt, damit man dir auch ein paar gute Worte zureden kann. Rainer, du siehst, jeder leidet hier den Berg hoch und gleich, wenn ich neben dir bin, werde ich dich mal fragen, wie es dir so geht, wie du so leidest. Und du siehst, Rainer, der Thorsten hier hält ganz große Stücke auf dich und der will dir auch noch mal was mitteilen. Thorsten, was willst du dem Rainer sagen?
Ja, Riesenvorbild, Hammer. Also, ich drücke die Daumen, dass du es durchziehst, dass nichts passiert. Pervers, die Leistung wieder. Ich komme nicht drüber, echt. Hammer. Noch sympathisch dabei.
Rainer, ich kann auch nur den Hut davor ziehen. Ist halt unglaublich. Familie, Freunde und dann auch noch den Sport. Ja, du kommst immer näher. Also, da muss ich ja auch üben. Und jetzt quatscht er mich so blöd an von hinten. Hör, Rainer, komm her! Wir sind jetzt auf einem deiner Betreuer-Handys live. Grüß dich, Rainer.
Servus.
Ich würde dich auch in den Arm nehmen, aber...
Na, Corona, das macht man nicht.
Ja, eben, wir wollen
außerdem
ja...
Außerdem ist das eine fremde Hilfe.
Eben. Wie geht's?
Wie schaut's aus?
Ja, ich weiß, ich mache auch keinen Sport mehr. Du willst ja nicht mehr mit mir am Zweier fahren. Du willst ja immer dieses Kackrennen hier gewinnen und...
Scheiß drauf, oder ehrlich.
Immer rund um Österreich.
Na. Es ist ja gar nichts dann.
Wie vierte Mal jetzt? Vierte, gell?
Vierte Mal.
Ja, das vierte Mal.
Jetzt haben wir die Zähne ausgebissen und jetzt beißen wir wieder 10 aus.
Ja, aber ich meine, so wie ich dich einschätze, es geht dir sau gut, oder?
Passt.
Passt?
Ich glaube nicht Stress.
Ja, eben.
Genau.
Stress hat einen Stresser. Der muss auf Rekorde fahren. Wir sind hier zum Genießen.
Genau, die Berge, schau so. Ich schau. Freut mich ehrlich, dass ich die sehe. Ich muss genießen. Ich sag's dir.
Ich hab gehofft, dass er uns hier mit einem Gerlospass holst, weil ich ein bisschen hinterher laufen kann. Okay. Ich hoffe, ich halte dich nicht von der Pace auf.
Nein, ich halte keinen Korn auf, das ist alles. Passt. Ja. Also freut mich ehrlich und vielleicht tun wir doch immer wieder miteinander.
So machen wir hier mal einen Cut.
Genau.
Und jetzt machen wir die Gespräche unter uns.
Genau. Ja, da wollen wir gleich sagen, der Pierre Bischof, das ist ein ganz feiner Kerl. Ich durfte mit dem 2015 ein Rennen fahren in Slowenien. Das haben wir in Zweierteam gewonnen. Und wieder ein ganz anderer Typ. Also es gibt wirklich im Ultracycling so viele unterschiedliche Typen. Das ist wirklich ganz bunt. Und er ist schon wirklich ganz speziell. Also als Typ, ne? Also den kann man jetzt wirklich wenig mit anderen vergleichen. Das soll sich einfach mal so stehen. Das kann jetzt einer sagen, das ist nicht positiv, der andere sagt, das ist mehr negativ. Nein, also für mich ist das ein positiver Charakter.
Es kann sich jeder selbst ein Bild machen. Wir haben 3 Episoden mit Pierre aufgenommen und da sagen wir gar nicht mehr dazu. Aber er ist ein rechter, sagen wir, Hallo Dri. Aber positiv, lieb gemeint.
Ja, also ich bin sehr, er hat bestimmte Züge, weil ich sage, okay, da kann man was lernen. Man kann von jedem Charakter was lernen. Und wenn das was ist, was ich sage, okay, das will ich nicht, diesen Charakterzug möchte ich nicht, dann habe ich auch was gelernt. Aber ich habe mehr so Charakterzüge, wo ich sage, okay, da kann man was sich eine Scheibe runterschneiden. Und glaube, dass wenn es mehr so Kerl geben darf wie den Pierre Bischof, dann wäre die Welt wieder etwas besser.
Ich denke, er ist ein sehr positiver und wahnsinnig sympathischer und vor allem lockerer Typ. Also gewisser Ehrgeiz ist gut und wichtig, gerade im Sport, aber der Pierre hat mit seiner lockeren Art wahnsinnig Eindruck auch auf mich gemacht. Und dieses Video habe ich einfach so großartig gefunden, weil da ist so viel drinnen. Da ist erstens der Sportsgeist zwischen dir und dem Thorsten. Ihr seid eigentlich, jeder fährt sein Rennen, trotzdem wünscht er dir alles Gute. Der Pierre betreut ihn, aber nimmt sich Zeit, um mit dir kurz zu plaudern. Du kommst daher in einem Wahnsinnstempo und sagst, du hast keinen Stress und du genießt die Landschaft. Das ist irgendwie echt eine total coole Aufnahme.
Ja, das muss ich sagen. Das Lustige war das, ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, dass es ein Handy von einer von meinen Betreuer ist. Und erst, wenn ich zu Hause bin und 2-3 Tage später scrolle so diesen WhatsApp-Verlauf durch und war, hey, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil das Team so gut funktioniert hat und die hatten wirklich Spaß in dem Rennen. Also untereinander haben die hier hin und her geschrieben, Mensch, wo ist denn das und das oder wo seid ihr jetzt und der Rainer fährt da und so. Und dann taucht dieses Video auf. Und ich mache das Video auf, denke mir, hä, wo kommt denn das her? Und dann habe ich am Pierre geschrieben, sag, Mensch, du hast ein Problem, wenn ich das online stelle. Sagt er, nö, warum? Und es ist wirklich so nicht gestellt, das ist Ultracycling, Punkt. Und ja, ich habe in dem Jahr 2021 oder die letzten Jahre, oder ich sag mal, man lernt ja normalerweise immer dazu, oder man verändert sich immer, dazu lernen vielleicht nicht, aber man verändert sich und ich konnte 2021 so richtig diesen Sport genießen. Und ich bin mit sehr, sehr viel Dankbarkeit in jedes Rennen gegangen. A, durfte ich in das Rennen, durfte ich teilnehmen, durch Corona bedingt, ich war nicht positiv, also das ist einmal schön, wenn man negativ sein darf, ne? Also Thema Corona. Und man darf an den Start gehen, ich habe Sponsoren, ich habe Freunde, ich habe Betreuer, ich habe eine Familie, die das alles mitmacht. Und das ist also eine riesengroße Dankbarkeit. Und dann sind das nur noch 40% des Rennen. 60% war schon erfüllt. Und ich bin dann wirklich immer mit einer Freude bis auf Italien. Das letzte Rennen in Italien wusste ich, das ist eine harte Nummer, weil das einfach, da ist schon so viel passiert in den ganzen Jahren. Ich wollte es einfach noch mitnehmen. Aber Dankbarkeit war da, für das Rennen, aber es ist sehr schwer gefallen. Aber ansonsten muss ich sagen, war das ja wirklich ein Rennen, wo wir Spaß gehabt haben, von Anfang an bis zum Schluss. Und ich habe immer gesagt gehabt, bis zum Großglockner hin lasse ich mich nicht stressen, weil das Rennen geht erst ab Großglockner an.
Aber war das auch eine der Lektionen, die ihr gelernt habt 2020, weniger verbissen, ein bisschen lockerer, ein bisschen...
Nein, nicht das Verbissene, sondern einfach ruhiger werden, gelassener werden. Ich bin einer, ich habe eine klare Vorstellung, wie sowas laufen muss. Und jetzt hat man zum Beispiel einen Betreuer dabei, der noch nie einen Ärmling angezogen hat. Und dann denkt man sich so, wenn der die anzieht, wie doof kann man sich anstellen. Ne? Also wenn ich meinen Sohn Kompressionssocken anziehe, dann werden die aufgerollt und dann geht es nahtlos über. Ist es zwar immer schwierig, wenn man es bei jemand anderen macht, aber das ist so eine Grundhaltung, komischerweise von mir. Der Betreuer muss das können. Jetzt weiß der nicht einmal, wie Ärmlinge ausschauen. Jetzt bekommst du dann Knielinge. Und dann muss ich schon sagen, hey Junge, was möchte ich mit Knielinge an den Armen? Okay, und dann war ich früher immer sehr, ja, mit sehr viel Feuer unterwegs und dann sehr direkt. Dann gibt's auch eine Sache im Ratter, war das. Ich wollte eine Kopfbedeckung haben zum Bergabfahren. Und dann kommt der Betreuer raus und gibt mir eine Mütze, ein Käppchen. Ne, von einem Sponsor ein Käppchen. Dann schaue ich den so an, schaue das Käppchen so an und sage, was will ich mit diesem Kappel, ne? Also das funktioniert ja gar nicht. Und dann ist ihm das auch so gekommen, aus diesem Stress außer von dem Betreuer, okay, das geht ja gar nicht. Er wollte eine Mütze, also irgendwann was unter den Helm, ne? Und da habe ich daraus gelernt, ich muss ein bisschen gelassener sein und einfach auch mal drüber stehen oder einfach mal anhalten und klar sagen, Mensch, das und das möchte ich. Das ist nicht wie beim Triathlon, da man einfach losfährt und alles selber verantworten muss, sondern da hast du sehr gut die Leute dabei, die dir wirklich alles machen, aber du musst es denen mit Ruhe und Gelassenheit sagen, dann funktioniert das auch.
Aber ich habe da noch eine kurze Anekdote, weil du gesagt hast, Knieling, Ärmling, Haube und so weiter. Ich bin einmal im Trainingslager gewesen mit dem Kogi, mit meinem oftmaligen Ram-Teamchef und da haben wir uns in Ohio das letzte Drittel von der Ram-Strecke angeschaut. Und da waren wir dort im März und es war dort voller Wintereinbruch, gell? Es hat Schnee gehabt, es war wirklich kalt und ich bin halt 3-4 Tage haben wir nicht gescheit fahren können, weil halt einfach dort tiefster Winter war. Und ich habe aber keine Haube mitgehabt. Jetzt habe ich mir immer ein Knieling über den Kopf gezogen. Weil das war das Einzige, was ich gehabt habe, was unterm Helm reinpasst. Gell?
Hast du also, so große Oberschenkel?
Ja, die waren schon ein bisschen ausgedehnt, ja. Also, wenn da das einmal passiert, dass da wer ein Knieling über den Kopf zieht, dann ist vielleicht wirklich die Frage, ob der das sein Handwerk beherrscht. Aber es geht, im Notfall, es geht.
Ja, und da ist mir ein Also wir haben uns wesentlich besser vorbereitet wieder, so wie es früher war. Also 2000 Jahre davor haben wir uns sehr gut vorbereitet. 2020 meinte jeder, es funktioniert. Und wenn du irgendwas gesagt hast, dann hat es geheißen, ja, machen wir schon. Wir sind 2021 wirklich alles nochmal durchgegangen. Man könnte es immer noch besser machen, das ist klar. Man kann immer alles besser machen. Aber ich habe zum Beispiel, räume ich kein Auto mehr ein. Früher habe ich immer die Autos fix und fertig eingeräumt. Die sind gekommen, sind durchgegangen, das und das ist drin, passt. Und jetzt mache ich so, ich schütte das ganze Zeug rein. Räumt ihr das Auto ein? Ich schaue nur zu, dass ich notfalls auch weiß, wo das ist. Damit ihr müsst es wissen, wo das ist. Wenn ich am Rad sitze und sage, ich brauche jetzt eine Jacke zum Drüberziehen und ihr findet den es, das ist ein Blödsinn. Dann brauche ich euch nicht mitnehmen, wenn ich dann die Jacke wieder selber holen muss. Und so haben wir das dann doch ein bisschen anders aufgezogen und es hat funktioniert. Und jetzt müssen wir das natürlich alles so wieder mit nach Amerika nehmen, diese Erfahrung, und vielleicht auch noch etwas ausbauen. Es geht ja immer noch besser.
2020 war das RA oder das RAA, wie man anscheinend in euren Gefilden sagt dazu, das Notprogramm zum RAM. 2021 war von vornherein klar, dass es kein RAM wird. Und jetzt für heuer steht's ganz dick im Kalender?
Ich habe 2020 A, war es eine Ohrfeige, dass wir nicht starten durften, und B, war mir klar, das geht nicht so schnell rum. Also das wird uns dann noch ein bisschen bleiben, dieses Corona. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn das heuer funktioniert, wenn wir heuer rüber dürfen. Es ist ja schon wieder so ein bisschen die Frage, ne, was macht die neue Variante und was für Variante kommt dann. Aber mir war klar, 2021, das wird nichts. Und ich hatte ja noch eine Rechnung offen. Ne? Also es hat ja 2020 nicht einmal beim RA funktioniert. Also muss ich das erstmal wieder besser machen. Und so haben wir uns mit diesen, mit diesem Aufwand oder mit diesen Energievergeuden und das REM zu organisieren gar nicht gemacht. Und wir haben uns ganz den Schwerpunkt, ich habe es von Anfang an gesagt gehabt, wir werden 2020, habe ich gesagt gehabt, also 2021 Amerika, ist ja gar kein Denken nicht dran. Also jetzt müssen wir erst das besser machen, und Dinger ist ja auch noch Corona. Und dann haben wir dieses Jahr jetzt wirklich gut rumbekommen, und jetzt habe ich wirklich vor, dass wir dieses Jahr, also das letzte Jahr 2021, haben wir gut rumbekommen. Und jetzt hoffe ich, dass wir dann heuer starten dürfen in Amerika. Das ist jetzt wirklich das große Programm. Vielleicht, ich liebe euch ja schon wieder mit Österreich, dass ich vielleicht doch nochmal auf Österreich gehe. Also das Österreich ist immer schön, auch zum Trainieren, aber das Rennen ist speziell, ist schon wirklich der Hammer.
Und du meinst, das wäre jetzt dann Alternativplan B, falls RAM nicht geht, oder dass du RAM vielleicht verschiebst aufs nächste Jahr und jetzt definitiv das Racerland Austria nochmal in deinen Kalender aufnimmst?
Also es ist definitiv, das RAM muss dieses Jahr oder soll dieses Jahr funktionieren. Also wir haben jetzt da keinen Plan B, C nicht. Meine Überlegung ist, das Leben geht dann nach RAM weiter. Das Jahr ist ja dann noch relativ jung. Könnte man vielleicht dann nochmal Österreich was machen? Wie schnell kann man sich erholen? Christoph, wie schaut's aus? Wie schnell erholt man sich nach einem Rennen? Ich kenne mich da nicht aus.
Also, ich habe das 2014 und 2015 gemacht, beide Rennen hintereinander. 14 war in Amerika wahrscheinlich das beste Rennen überhaupt mit 7 Tag 15 Stunden. Und dann beim RA war es mein erstes RA, es war sehr schwer, weil erstaunlicherweise ist es körperlich ähnlich hart. Also beim RAM kommen viele Faktoren dazu im Kopf. Es dauert doppelt so lang, mindestens oder noch länger. Die Müdigkeit ist ein viel schwierigeres Thema noch. Aber rein von die Höhenmeter zum Beispiel und die steilen Anstiege, das macht halt beim RA schon körperlich eigentlich die ziemlich gleiche Belastung. Und deswegen, es ist gegangen, und 2015 bin ich in Amerika ausgeschieden und habe beim Radon, war wieder fit. Es geht beides hintereinander. Es geht. Es ist so an der Grenze, dass es zu knapp beieinander ist, aber es ist möglich. Wenn man es, vor allem wenn man es früh genug weiß, wenn man nach dem RAM sich denkt, warten wir mal, schauen wir mal, so die typische Österreicher Einstellung, ne? Schauen wir mal, dann sehen wir schon, wird es schwierig, weil dann kommt ein bisschen das Loch und die Müdigkeit und die Antriebslosigkeit. Und wenn du von vornherein zweites Ziel dahinter hast, wird das Loch nicht so gravierend sein.
Ja, das sieht man, das merke ich jedes Jahr, wenn dann die Saison rum ist. Ne? Früher hatte ich ja schon 2 Wochen nach dem letzten Wettkampf in der Saison, habe ich schon wieder einen Plan für die nächste Saison. Mittlerweile bin ich älter und ruhiger geworden, und das heißt, dass ich wirklich mir 4-6 Wochen Zeit gebe, wieder zu Hause mal Glasschiff zu machen, Familienpflege betreibe und dann sage, okay, was können wir nächstes Jahr machen? Dieses Jahr, also 2021, war es klar, wir wollen dann nach Amerika, aber das Loch, das große Loch nach dem großen Wettkampf, das kennt, glaube ich, jeder Sportler. Und das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Ich habe Glück, ich habe eine Familie. Und immer im Herbst, wenn die Saison rum ist, heißt Projekt, Papa, mach mal das, bau mal ein Hochbeet, baue mal einen Hühnerstall, baue mal einen Schafstall. Dieses Jahr ist vielleicht das Haus zum Runterweißen, also das Leben geht ja weiter.
Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen von der RAM-Vorbereitung. Also der Straps und ich, wir haben ja schon einiges über das RAM erzählt, aber wie gehst du das jetzt als Rookie an? Also du hast bewiesen, dass du körperlich jedenfalls in der Lage bist, aber das RAM ist ja nicht nur körperliche Fitness, vor allem es ist vor allem eine riesige Logistikaufgabe. Wie steht's ja da mit gebuchten Flügen, mit gebuchten Mietautos, mit Wohnmobilen, immer ein großes Thema. Wo steht's ihr und wie geht's ihr dieses Projekt, diese Seite des Projekts an?
Also, das ist mein größtes Problem oder das ist, das sehe ich so als größte Herausforderung. Es ist ja nicht nur der Wettkampf in Europa, sondern ich muss es alles rüberbekommen. Wir haben sehr viele Betreuer, die was mitfahren. Bin da gesegnet, dass ich sehr gute Betreuer und viele Betreuer habe. Problem kommt jetzt wieder Corona dazu. Vielleicht ist der eine oder andere sogar positiv. Mit dem muss man rechnen, dass man dann wieder einen oder anderen Betreuer zu Hause lassen muss. Blöd ist natürlich, wenn ich positiv bin, weil dann wird die Sache eng, dann muss ich eben, Christoph, da musst du einspringen für mich.
Also, oder der Flo.
Oder der Flo. Einer von uns. Ja. Weil organisiert wäre soweit alles. Wir haben also Wohnmobil, wir haben Übernachtung, wir haben einen Flug. Das steht schon alles. Wir haben die Flüge schon reserviert, damit wir es günstiger bekommen. Auf den Namen auch schon reserviert. Wir wissen und den Zeitplan, wie, wo ich sein werde. Und dann waren wir Mitte Dezember in einem Online-Meeting und dann war die Frage von einem Betreuer und Sponsor, ja, aber was ist noch zu machen? Wir haben ja alles. So ein Moment. Beleuchtung, Auto, Funk, wie bekommen wir alles rüber? Räder, Akkus in den Rädern. Wie muss man das machen beim Lufthansa? Ist ein Problem, ne? Also Akku. Haben wir so alles aufgezählt und nach einer Stunde aufzählen, haben wir dann noch 1,5 Stunden gesprochen und haben organisiert, dass wir ein bisschen was abarbeiten können. Und dann war jedem klar, dass Amerika ist nicht bloß rüberfahren und einfach mal machen. Und ich glaube, das ist so, das ist für mich so das größte, nein, nicht Problem, sondern die größte Challenge, alles zu organisieren, dass wir alle drüben sind. Und wenn wir dann mal alle drüben sind und ich in der Wüste sitze und fleißig schwitze, dann glaube ich, haben wir schon mal so mindestens 60-70%. Christoph, was meinst du? Wie ist das dein Empfinden immer?
Mir geht's ähnlich. Wenn daheim, ich habe einmal mitgeschrieben und das irgendwie zusammengerechnet, das waren 350 Kilo ungefähr Gepäck, was halt aufgeteilt auf 10, 11 Koffer und jeder kriegt eben das Gepäckstück mit und die beiden Radlkoffer sind zum Zerbersten voll. Und ich habe es schon mal erlebt, dass drüben das Radl kaputt war. Das war beim ersten Mal, da war es schlecht verpackt, das war teilweise eigener Fehler. Trotzdem, es kann passieren, dass ein Gepäck verloren geht, dass ein Radl kaputt wird, dass ja, jemand ausfällt kurzfristig und wenn wir drüben alle angekommen sind, alle Koffer dabei sind, alles unbeschädigt dort ist, dann fällt mir immer ein riesengroßer Stein von Herzen. Also ich glaube, du siehst es eh schon so ähnlich. Der Moment, auf den kannst du jetzt schon freuen, weil dann wird im Kopf, dann wird es im Kopf richtig leicht werden. Du wirst spüren, jetzt legt sich ein Schalter um und jetzt brauchst du wirklich nur mehr Radl fahren, jetzt kann ich mal. Also jetzt kann von dieser logistischen Seite nicht mehr viel passieren. Es wird dann unterwegs noch einmal eine Autopanne wahrscheinlich geben, das ist fast unvermeidbar im Rennen. Es wird heiß werden, du wirst müde sein, aber auf das bist du eh vorbereitet.
Weiß ich nicht, aber das wird sich dann rausstellen. Aber Florian, du warst auch schon öfters drüben, ne? Mit dem Christoph.
Ja, genau. Ja.
Und wie fühlt sich das als Betreuer an? Weil mir wurde geschrieben per E-Mail, also die Betreuer und der Verrückte. Ich sage, Moment, ich bin der Radfahrer. Ihr seid die Dummen, ihr fährt da mit und macht alles möglich. Also einerseits bin ich der einzige Normale, weil Radrenner, Radfahrer ist klar, aber dass dann so viele Betreuer so lang, so viele Stunden mitfahren, das ist, glaube ich, schon auch...
Es ist einiges los als Betreuer. Also es ist einerseits, ist man komplett überfordert von den tausenden Eindrücken und von dem, was alles los ist. Und andererseits ist es einfach richtig anstrengend. Also vor allem im Pacecar, 12 Stunden Pacecar, sind richtig anstrengend. Und vor allem in der zweiten Hälfte zieht sie es richtig, kann sie es richtig ziehen. Egal wie gut und schnell man unterwegs ist und egal wie gut die Stimmung ist, es wird einfach lang. Und die zwei Gefühle, das pendeln sich eigentlich so gut aus, dass man dann schön in einem neutralen Status ist, so zwischen der kompletten Aufregung und dem kompletten Gefühlschaos und der extremen Müdigkeit.
Also wenn ich diese Videos anschaue über YouTube, Race Across America, und dieses Begleitauto, dieses Pacecar, hat die Warmpick-Anlage an und es macht immer Klick-Klack, 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 Klick-Klack. Also ich glaube, ich wäre der Erste, der was sagt, okay, ich baue den Stuhl draußen rauf, ich kann das Klick-Klack nicht mehr hören. Also das wäre so bei mir das, glaube ich, das Schlimmste als Betreuer. Hast du das auch so
befunden? Nach 10 Minuten hört man es einfach nicht mehr. Man steht komplett drüber.
Mir geht es aber gleich, wenn ich mir im Nachhinein die Videos anschaue, ich halte es nicht aus. Ich wäre wahnsinnig bei den Videos, wenn man im Hintergrund diese Warnblinkanlage hört. Und ich habe auch schon Geschichten gehört von anderen RAM-Teilnehmern, die das sogar irgendwie in der Elektronik des Autos ausbauen oder die richtige Sicherung rausziehen, damit es aufhört. Aber du musst halt wirklich genau wissen, was du tust, weil sonst hast du vielleicht irgendwie die komplette Elektronik lahmgelegt. Das sollte man nicht riskieren, aber eben, das geht so weit, dass manche Leute wirklich da einen Elektrotechniker quasi instruieren, damit der das Geräusch eliminiert, weil sonst, es ist nicht jeder so entspannt wie der Flo.
Also ich war auch schon so weit, also ich war schon oder bin jetzt so weit in der Planung, dass ich mit solchen Kleinigkeiten mich befasse und habe dann auch einen Automechaniker gefragt, wie das ist, ne? Welches Relais ist das oder so, und sagt er, vergiss es, das ist ein Lautsprecher. Dann sage ich, okay, ja, in der Zeit der Elektronik gibt es kein Relais mehr, sondern es ist wirklich über einen Lautsprecher wird es angesteuert. Muss das alles kompliziert sein? Ich möchte ja einerseits, sage ich lieber, nur Rad fahren und jetzt muss ich mit mit einem Blinksignal oder mit einem Klicken vor ein Relais mich befassen. Ja, das ist schon verrückt. Also Amerika ist ein großes Projekt, ja.
Die logistische Seite, da ist noch einiges, also da steht einiges bevor einfach. Aber wovor hast du jetzt wieder zurück zum Sportlichen am meisten Respekt? Wo denkst du dir, das, also im Vorhinein, das wird wohl das Schwierigste für mich werden?
Das Schwierigste, glaube ich, ist, oder für mich die größte Herausforderung ist, das mit dem Schlafentzug zu meistern. Das war zweimal mein Problem. Ich weiß mittlerweile, welche Schrauben den Schlafentzug negativ beeinflussen. Ich weiß mittlerweile, dass ich mich früh genug entspannen muss oder Powernäpchen halten muss. Ich weiß, es funktioniert. Powernäpchen, da bin ich ein Meister in dieser Sache. Aber irgendwann, glaube ich, ist man in so einem Zustand, dass es ganz einfach das einfache Denken, die Betreuung übernehmen müssen. Und dieser Knick, also dieser Zeitpunkt, dieses Gespür, dass es die Betreuer haben, wenn sie es davor machen, dann sage ich, hey, Moment mal, ich habe da auch noch was zu sagen. Und wenn es zu lange andauert und die Betreuer dieses Zepter nicht übernehmen, dann kann das eine richtige harte Nuss werden. Und ich glaube, dass das so für einen leistungsorientierten, der was sagt, okay, klar ist, ich möchte am besten wäre von Westküste zur Ostküste zu kommen. Das ist das erste Ziel. Und wenn man das schon geschafft hat, ist schon gut, aber man möchte das ja irgendwie sein momentan Bestes auch abliefern können und dann wird das schon eine Gratwanderung. Und wenn man sieht, wie viel da immer ausscheiden oder nicht ins Ziel kommen, dann ist das schon wirklich muss man sich mit den Gedanken schon klar werden, was ist, wenn man jetzt nicht ins Ziel kommt oder welche Schrauben kann man drehen, dass es nicht passiert. Und das ist so dieser Übergang. Da habe ich am meisten Respekt. Der Berg ist mir wurscht, die Wüste werde ich hoffentlich überleben. Ich komme von der Landwirtschaft, ich bin Temperaturen gewöhnt, also man draußen arbeiten muss bei der Hitze. Kälte, bin ich kein Freund von Kälte. Ich mache zwar gerne den Wintersport, aber ich bin Sommersportler, also ich fahre ja Rad und gehe da nicht mit den Skien auf die Bergen rum in Amerika. Und aber dieser Knickpunkt, das glaube ich, ist ganz entscheidend im Rennen. Ich weiß nicht, Christoph, was meinst du? Ist das vielleicht überhaupt das Schwierigste? Also, das wäre jetzt mein Eindruck, ich bin so nicht gefahren. Du bist es gefahren. Eines jetzt musstest du wissen. Warum stellst du mir die Fragen?
Ja, ich habe mir schon gedacht, ich könnte jetzt gern was dazu sagen, aber ich will jetzt nicht aufdringlich sein und obergescheit daherreden. aber jetzt, wo du mich natürlich drum bittest, kann ich das dazu sagen, das, was du gemeint hast, der Moment, wo man dann selber vielleicht das nicht mehr unter Kontrolle hat, weil die Müdigkeit so groß ist, weil das Denken nicht mehr klar funktioniert. Der Moment wird vielleicht sogar früher kommen, als man es glaubt. Das ist kein permanenter Zustand, aber das kommt doch recht bald. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, das hast du, glaube ich, jetzt mittlerweile schon verstanden, wie du vom Raceround Austria erzählt hast und den Lernerfahrungen, dass man einfach zulassen kann, dass man das abgibt, dass man locker lassen kann, dass man nicht, wenn du sagst, du hast gerne die Zügel in der Hand, das ist gut im Vorfeld und zu Beginn oder bei kurzen Rennen, aber es ist dann halt schon wichtig, einfach loslassen zu können und nicht unter jedem Umstand im Prinzip die Kontrolle zu behalten zu wollen. Und ich glaube, das ist halt so eine Gratwanderung zwischen Betreuer und Athlet, dass man da die Vertrauensbasis halt gegenseitig sich entgegenbringt. Aber wie du jetzt erzählt hast von deinen Erfahrungen der letzten Jahre, glaube ich, hat sich da schon recht gut eingespielt.
Ja, ich habe jetzt 2021 im RAA die Erfahrung mit einem Betreuer gemacht. Das war so wirklich mein Ruhepol. Das war so, wenn der im Team war oder wenn die Tagschicht begonnen hat, das war so der Mann, wo ich gesagt habe, okay, der sollte nicht von mir weichen. Ne? Also das war so wirklich so, und dann war die Frage, wer ist der Teamchef? Dann habe ich ihn angeschaut, so einerseits gibt es nur einen, und wenn man das Vertrauen hat, und ich weiß, dass du da sehr, Christoph, du auch sehr speziell bist oder da keinen dich nicht reinreden lässt, und genauso habe ich das dann auch gemacht, habe gesagt, du bist der Teamchef und was anderes kommt mir nicht in die Tüte, sonst fahre ich das Rennen nicht. Also ich würde wirklich so weit gehen, wenn ich da keinen hätte. Ich würde das Rennen nicht fahren, weil ich einfach Angst hätte, dass es in die Hose geht. Und da habe ich Gott sei Dank jetzt einen, und ja, man wächst damit seine Aufgaben, und er verflucht mich jetzt zwar schon. Aber schauen wir mal, wie wir die Sache rüberbekommen.
Als Abschlussfrage würde man noch gerne von dir hören, worauf du dich am meisten freist, also auf welches Erlebnis oder auf welche Situation hast du die größte Vorfreude?
Definitiv, wenn ich nach Hause komme und meine Tochter und mein Sohn wieder in die Arme nehmen kann. Das ist, glaube ich, mir ist schon ziemlich früh passiert. Ich bin einmal in Hawaii gewesen und dann mit dem Triathlon, und dann haben wir noch Inselhüpfen gemacht. Totaler Schwachsinn. Man ist kaputt, man möchte nach Hause, man möchte in den Bayerischen Wald, wir müssen da noch eine Insel nach der anderen noch besichtigen. Und dann habe ich mit meiner Frau, bin ich Richtung Waikiki Beach gegangen. Da gibt's Lieder. Jeder möchte da hin. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss dir jetzt was sagen. Darfst du auch nicht böse sein? Dann sagt sie, ja, was ist denn los? So, ich möchte nach Hause. Ich möchte eine richtige, schöne Birken sehen, die was einen richtigen Schatten wirft. Keine Palme, ich möchte keinen Strand, ich möchte Berge sehen, ich möchte Natur, saftige Wiesen sehen. Ich möchte kein Englisch Gegatze machen. Ich möchte sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich möchte nach Hause. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr geht's genauso. Und seit diesem Moment liebe ich es immer, wenn ich wegfahre. Ich fahre gern wohin, aber das Schönste, glaube ich, ist, wenn man nach Hause kommt. Und wenn ich dann sage, okay, wir haben dieses Abenteuer gemeistert, alle miteinander, alle kommen gesund nach Hause, glaube ich, das ist das Größte überhaupt.
Ja, das sind eigentlich wunderbare Schlussworte. Der Vorteil ist, du bist schon zu Hause, weil wir haben das Ganze remote gemacht.
Jo.
Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns auch die Einblicke gegeben hast, wie das so kurz, also es ist in REM-Zeit, es ist wirklich kurz davor. Also es klingt jetzt für Außenstehende, klingt, das ist noch weit weg, aber wenn du so mittendrin bist in der Vorbereitung, es ist quasi kurz davor und ich kann mir vorstellen, ihr habt ordentlich Stress und ordentlich zu tun, deshalb sind wir umso dankbarer, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und wirklich von Herzen alles, alles Gute, dass du gesund wieder zurückkommst, dass du natürlich ins Ziel kommst, aber dass alles gut geht, dass ihr eure Ziele erreicht und dass wir uns dann hoffentlich noch ein Race Across America wieder mal hören und du uns vielleicht erzählst, wie es gelaufen ist. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und gib Acht, es sind gute Leute auch am Start, wie zum Beispiel die Nicole Reist.
Ja, das kann ich nur bestätigen, also Hut ab von der Nicole, wie die das meistert und wie die das macht. Und ich will mich auch bedanken, dass ich mal diese neue Erfahrung machen durfte. Und ich habe noch einen Anschlag auf dich vor, Christoph.
Okay.
Und zwar habe ich mir so gedacht, was ist, wenn wir mal richtige alte Säcke sind? Ne, so Ü70. Also wenn ich Ü70 bist du noch unter 70, also bist du ein bisschen jünger wie ich.
Ich glaube, du hast ein paar Jahre Vorsprung, ja.
Ja, genau. Wir könnten einmal Amerika miteinander fahren, als Team.
Ja, wenn der Flo so, wenn wir so richtig alt sind. Sicher.
Ja, genau. Das war dann eine ganz andere Erfahrung, ne? Also.
Es gibt ja die Kratik Gut Seniors, das ist ein Viererteam aus Österreich, da sind alle 70 plus. Also die haben schon gezeigt, dass das wirklich geht.
Und das ist das, was mich immer fasziniert, was der Körper überhaupt imstande ist zu leisten. Ne?
In diesem Alter wirklich beeindruckend, ja. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir in die 70er Altersklasse aufsteigen.
Ist doch.
Für dein Solo-Rennen wirklich alles Gute und dann hören wir uns hoffentlich, bevor wir 70 sind, wieder.
Das war ja schlecht. Danke.
Alles Gute. Danke.
Danke. Dir. Ciao. Ciao.